Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, ein neues Glück, eine Woche. Wir haben heute tatsächlich nicht nur eine Zweisamkeit, Roman, wir sind zu Gast.
Ja, und bei was für einem Gast, würde ich sagen. Und wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein dürfen bei Arndt Zeigler. Hallo Arndt.
Grüß euch, hallo. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir dich besuchen dürfen. Und Arndt, du bist ja wahrscheinlich schon fleißiger Hörer unseres Podcasts, aber nein, ist auch nicht schlimm. Aber wir starten immer mit einer kleinen Anekdote von mir, bevor wir dann zu einem Thema kommen. Und ich habe mir heute auch eine DFB-Anekdote ausgedacht.
Wie kommt das nur? Warum eigentlich DFB? War da irgendwas?
Es war irgendwas die Woche. Und deswegen habe ich gedacht, wir könnten mal in die Richtung gehen und eine kleine Anekdote aus meiner Jugend, dieses Mal nicht nur Gutes, sondern ich gelte eigentlich, würde ich sagen, als zuverlässig. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, einen Tag zu spät zu einem Lehrgang anzureisen.
Oh.
Ja, natürlich gibt es dafür auch einen Grund. Ich habe die Einladung bekommen, ich habe mich um meine Reise gekümmert, Zug gebucht, alles gut. Und dann stand ich in der Schule und plötzlich klingelte auf dem Pausenhof mein Handy. Komisch. Teammanagerin. Rangegangen, ich, was ist denn los? Ja, Almut, wo bist du? Wie, wo bin ich? Naja, du solltest eigentlich hier in Hennef sein. Aber wir reisen doch erst morgen an. Nein, das wäre heute. Okay.
Das sind diese Adrenalin-Momente, ne? Wo du dann so ein heißes Gesicht kriegst.
Total mega peinlich. Sofort irgendwie gecheckt, wie kann ich dann abends noch anreisen. Ja, wusste auch noch nicht so richtig, was ich dem damaligen Trainerteam dann sagen sollte. Ich bin dann nachgekommen, war abends, ich glaube 22:30 in der Sportschule, habe mich dann ins Bett gelegt mit komplett schlechtem Gewissen, am nächsten Tag dann auf dem Trainingsplatz. Es wurde mir verziehen und ich muss sagen, nachher hatte das Schicksal sogar noch etwas Positives für mich übrig, denn alle anderen haben an dem Abend, an dem ich nicht da war, eine richtig schöne Kraft- und Stabilisationsarbeit Einheit gemacht, wo sie Muskelkater hatten 3 Tage und ich war die Einzige, die
fit war.
Du hast bist du durch die verkaterten Reihen gehüpft.
Richtig, also manchmal muss man auch den Spielplan und den Anreiseplan sein lassen und ich hatte dann das Glück, dass das Schicksal mich einen Tag später zum DFB-Lehrgang geschickt hat.
Ja, also das ist bitter natürlich, dass es passiert ist, aber hatte sein Gutes. Bist du denn mal zu spät gekommen, Arndt, irgendwo, wo es überhaupt nicht gepasst hat?
Ich habe mal die klassische Situation gehabt, die, glaube ich, jeder Mensch irgendwann mal erlebt hat, der Frühsendung im Radio moderiert, dass ich mal irgendwann samstags morgens deutlich vor meiner Zeit, irgendwie 7 Uhr noch was, mal in der Küche war und mir schon irgendwie einen Tee gemacht habe und es war 7.50 Uhr und ich hörte meinen damaligen Sender Bremen 4 und ich hörte, wie der Moderator sagt, und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Arndt Zeigler. Und ich stand noch nicht angezogen in der Küche, war verpennt, noch nicht gewaschen und hatte offenbar nicht auf dem Schirm, dass ich hin muss. Und ich habe glücklicherweise sofort meinen Taxifahrer angerufen, meinen Stammtaxifahrer, den ich damals hatte, habe ich ganz schnell noch irgendwie Klamotten geworfen und war, glaube ich, 40 Sekunden, bevor ich auf dem Sender sein musste, war ich noch da. Aber es war wahrscheinlich keine meiner besseren Sendungen.
Aber in time.
Ja, ja.
Ich kenne das nur von Bela Reti, hat das, glaube ich, mal in einem Podcast erzählt, dass er Wasserball bei Olympia, jetzt nagelt mich nicht aufs Jahr fest, moderieren sollte, kommentieren sollte und am Vorabend, glaube ich, ein bisschen zu viel getrunken und sich zu lange vorbereitet hat und dann kam er zu spät und durfte dann direkt einen Tag später erstmal zum Chefredakteur laufen.
Aber ich finde es erstaunlich, ich weiß nicht, ob das bei Fußballern auch so ist, aber es gibt so klassische Berufsalbträume, ne, die man hat, also so die wirklich jeder auch hat in seinem Metier. Das ist im Radio, dass du träumst, irgendwie auf einmal passt die Platte nicht auf den Plattenteller ganz früher oder es ist alles verstellt im Studio oder du findest die Knöpfe nicht oder weiß der Geier was oder bei, ich habe auch jetzt, relativ viel Live-Toure, auch Bühnenalbträume. Dass ich irgendwie, einer meiner schlimmsten Albträume, den habe ich jetzt auch schon 2 oder 3 Mal gehabt, ist, dass ich in der Garderobe bin und durch so einen Monitor sehe, da läuft mein ganzes Programm schon, ohne dass ich auf der Bühne bin. Meine Filme laufen schon alle und die Leute sitzen da und sind relativ gelangweilt, weil ich nicht da bin und nichts erzähle. Und irgendwann sind die Filme alle schon durchgelaufen. Ich denke, scheiße, jetzt muss ich das ja alles nochmal zeigen. Und da kommt aber mein Tourleiter rein und sagt, Arndt, es ist schlecht, die Leute haben keinen Bock mehr. Und dann gucke ich so raus und sehe, wie so die letzten Leute schon die Halle verlassen, bevor ich anfange. Und das ist auch kein schöner Traum.
Nee, das glaube ich sofort. Das ist nicht schön. Also irgendwie zu spät zu einem Spiel zu kommen. Mein Prof hat mir früher immer gesagt, Sportjournalisten müssen auf jeden Fall pünktlich sein, vor allem bei der Leichtathletik, weil die 100-Meter-Läufer brauchen nur 9 Sekunden. Das habe ich mir gemerkt. Mhm. Also besser nicht zu spät kommen, wenn Usain Bolt losläuft. Das ist tatsächlich so. Aber den DFB-Anteil, den haben wir jetzt, wie gesagt, nicht zufällig gewählt. Arndt, du warst ja bei dem großen Festakt des DFB, 125 Jahre. Natürlich, weil alle dich, für alle, die dich nicht kennen, die Banausen, die dich nicht kennen, mit Zeig das wunderbare Welt des Fußballs schon jahrzehntelang mitprägst, was die Deutschen an Fußball mitsozialisiert werden. Erzähl doch mal, du durftest da prominent mit auftreten.
Ich bin von Steffen Simon, meinem alten Chef hier beim WDR, gefragt worden, der jetzt beim DFB quasi Medienchef ist, ob ich da nicht auftreten möchte. Und ich habe erst gedacht, okay, da bin ich wahrscheinlich einer von 6, 8 oder 10 bunten Punkten in dem Programm. Habe aber erst vor Ort dann gemerkt, dass ich wirklich neben dem Bundeskanzler und Gianni Infantino und Ciferin und Neundorf fast der einzige Redner war, der was machen durfte. Das kam mir dann schon sehr surreal vor, als ich da war. Es gibt auch wirklich ein Bild von meinem Auftritt, wo du wirklich die erste Reihe siehst und du siehst so 5 Meter vor mir die beiden Glatzen von Infantino und Neuendorf und siehst, dass die wirklich direkt vor mir und ich so im Angesicht von Infantino meinen Auftritt gemacht habe. Das war schon speziell. Ich hab dann von vornherein die Ansage bekommen, du darfst aber, es muss um 125 Jahre DFB gehen. Du hast aber nur maximal 15 Minuten. Und dann habe ich ausgerechnet, dass ich, also wenn ich das alles wirklich so beinhalte und 125 Jahre DFB, dann habe ich für jedes Jahr 7,2 Sekunden.
Das ist eng.
Habe ich gedacht, muss ich was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich ein bisschen über meine persönliche Geschichte mit Nationalelf und Fußballleidenschaft und DFB ausgelassen. Und was mir auch eine Freude war, am Schluss konnte ich auch ein bisschen kritisch sein. Ich habe nämlich einen O-Ton von 100 Jahre DFB gefunden, von Egidius Braun, der gefragt wurde, was er denn so für Hoffnung für die nächsten Jahre hat. Und er hat eigentlich sinngemäß gesagt, er hofft, dass seine größten Befürchtungen um den Fußball nicht wahr werden, nämlich dass das Kapital Besitz ergreift vom Fußball und in Zukunft entscheidet, wann die Spiele stattfinden, wie gespielt wird und wer zugucken darf.
Da hattest du ja zumindest die richtigen im Publikum.
Genau, genau.
Haben die das denn gehört?
Na ja, das war ja direkt vor mir, werden die gehört haben. Also, aber es war schön, das von einem DFB-Präsidenten zu hören. Und es war auch großer Beifall im Saal, also für Egidius Braun. Gott, hab ihn selig.
Aber recht, ja. Wenn du da jetzt so einen Auftritt hast und ist dir das dann egal, wer im Publikum sitzt? Oder wirst du als Person dann selbst auch nochmal nervös?
Ich bin da inzwischen schmerzfrei, weil ich hatte das schon mal so ähnlich. Da bin ich vor vielen Jahren mal eingeladen worden zu einer Weihnachtsfeier vom DFB. Und ich habe dann vorher gefragt, wer kommt. Und dann haben die gesagt, ja, es sind nur die ganzen Büroleute und so, da kennst du niemanden. Das sind für die ganzen Dankeschön für die Mitarbeiter. Und dann kam ich da rein und bohrte meine Sachen auf und sah dann die Namensschilder auf dem Tisch, der direkt vor mir war. Und das war Meyer Vorfelder, Beckenbauer, Netzer, Klinsmann, weiß der Geier, was wir da noch alles saß.
Büroleute.
Ja, genau. Und dann wusste ich, okay, die sitzen einen Meter vor mir. Und dann hatte ich noch einen alten Windows-Rechner, der das Programm nicht geschafft hat, weil ich zu viele Filme zeigen wollte und den ich nach jedem Film hakte es und ich musste nach jedem Film im Angesicht von Meyer Vorfelder und Co. diesen Rechner neu starten, was dann immer 40 Sekunden dauerte ungefähr, was auch dazu führte, dass Oliver Bierhoff, der auch an dem Tisch saß, eigentlich mehrere Jahre lang, wann immer er mich gesehen hat, an mir vorbeiging mit den Worten, das klappt doch sowieso wieder nicht.
Kultstatus hast du damit.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise, ja.
Wir haben so ein bisschen Almut, ich glaube, du kannst das ja, du bist ja die, die das Thema voraus gibt, aber mit DFB war ich wahrscheinlich relativ richtig, oder?
Ja, du hast das ja schon vermutet.
Du warst auch kurz zu sehen auf der Wand übrigens, habe ich mich gefreut.
Ich war kurz zu sehen,
Mensch.
Du
warst ja nicht eingeladen, hast du mir gesagt, aber du warst kurz auf der Wand bei einer Jubelorgie, wo der deutsche Frauenfußball gefeiert wurde.
Ja.
Warst du kurz nach einem Titelgewinn zu sehen?
Freut mich. So viele Titel haben wir ja nicht gewonnen, aber dann wird es wahrscheinlich entweder olympisches Gold oder Europameisterschaft gewesen.
Das war die Europameisterschaft, ja.
Ja, cool. Ja, war ich doch auch mit dabei. Aber so Festakt DFB, 125 Jahre, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, hattest du denn auch das Gefühl, dass der DFB dort feiert? Oder war das eher, naja, ich habe so eine Schlagzeile oder sagen wir die Überschrift gelesen, wie der DFB selbst es betitelt hat, kam viel Prominenz bei der Gala. Also es war dem DFB anscheinend wichtig, das rauszuheben in der Überschrift.
Naja, es waren ja auch wirklich, wenn du den Bundeskanzler nimmst und den UEFA-Boss und den FIFA-Boss, dann waren ja alle da, die so relevant sind eigentlich für einen Verband wie den DFB. Ich glaube, das war wirklich ein großes Get-Together, wo alle sich gefreut haben, dass alle gekommen sind. Es waren insgesamt auch über 3400 Länderspiele da anwesend im Saal, also bei den Frauen und Männern, die Länderspiele hatten. Und Das war schon für mich imposant, die Leute alle auf einen Haufen zu sehen. Beim DFB ist es, glaube ich, schon so, dass man, es war auch nicht wirklich frei von kritischen Tönen, auch bei den Leuten, die geredet haben. Aber in erster Linie ist auch mir klar geworden, dass natürlich jeder, der in Deutschland mit Fußballleidenschaft aufgewachsen ist, natürlich ganz viel mit dem DFB verbindet und eben jetzt auch bei aller Kritik auch viel Gutes.
Wie ist denn da deine Verbindung dazu? Also du, wenn du selber sagst, du bist mit dem deutschen Fußball aufgewachsen, hat sich dann dein DFB-Bild in den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren irgendwie gewandelt oder sagst du immer noch, es ist halt der DFB, es ist für mich was Besonderes? Weil aus meiner Zeit, ich muss ja auch sagen, ich bin mit der Nationalmannschaft einfach aufgewachsen ja. Und für mich hat der Deutsche Fußballbund mir unheimlich viel gegeben. Natürlich muss ich auch in gewisser Weise kritisch sein, aber auf der anderen
Geld,
Seite.
Oder was weiß ich.
Auf jeden Fall, du weißt ja, wie das ist bei den Frauen und dem DFB mit dem vielen Geld. Nein, aber viele Erinnerungen und er hat mich auch sozialisiert. Also ohne den Fußball und auch ohne den DFB mit seinem ganzen Drumherum wäre ich, glaube ich, nicht der Mensch, der ich jetzt
bin. Hast du eigentlich auch jemals so ein Kaffeeservice gekriegt, so ein legendäres?
Tatsächlich.
Ja?
Es gab halt nicht das, was die Europameisterinnen bekommen haben zur ersten Europameisterschaft als Servie, aber es gab ein Revival bei der Heim-WM 2011 und da hat dann auch Villeroy und Boch sich zusammen mit dem DFB den Spaß erlaubt, nochmal ein...
Okay, so ironisiert dann sozusagen.
Ein Servie nochmal zu verschicken. Aber es war nicht nur ein Kaffeeservie, sondern es war auch ein Esservie dabei. Und das habe ich tatsächlich noch in meinem Schrank und es wird auch ab und zu benutzt.
Also bei mir war es so, dass ich mir vor der Veranstaltung lange überlegt habe, was ist denn überhaupt genau der DFB? Weil du verbindest es mit den Nationalmannschaften und mit Prominenz und so weiter, aber es ist natürlich auch Breitensport, es ist auch ganz viel, also meine eigene Fußballkarriere habe ich nicht erwähnt, die war nicht gut. Aber es ist so, dass man dann erstmal überlegen musste, welcher Teil des DFB ist der dich berührt sozusagen. Und bei mir war es natürlich wirklich die Männernationalmannschaft. Habe ich auch erzählt, die Geschichte, ich kann die auch nochmal nacherzählen. Es gab ein Sonderheft zur WM 1970. Für das war ich viel zu jung, aber ich hatte einen großen Bruder, der hatte dieses Mittelposter, das zeige ich euch jetzt, von der Nationalmannschaft in seinem Zimmer hängen, über seinem Klappbett. Und ich habe dieses Foto geliebt, weil dieser goldene Glanz und so, das ist die Nationalmannschaft von 1970, Overath, Beckenbauer, Seeler und so weiter. Ach nee, Seeler ist gar nicht drauf, aber Betty Vogts, Gerd Müller. Und ich habe das über dem Bett meines Bruders gesehen und wusste, es ist irgendwas Wichtiges und habe es auch nicht kapiert. Und dann habe ich angefangen, abends länger aufbleiben zu wollen, wenn Fußballspiele liefen, obwohl die mich nicht interessiert haben. Und habe dann mit meinen beiden älteren Brüdern auf dem Sessel gesessen und wusste nicht, was passiert, aber fand es toll. Und dann habe ich, als ich anfange mit dieser Sendung hier, und ihr seht ja auch, hier steht unheimlich viel Krempel rum, der irgendwas mit mir und mit Fußball zu tun hat, habe ich dann irgendwann angefangen, wann immer ich die Gelegenheit hatte, irgendwas aus meinen Kindheitsjahren zu bekommen, das zu holen. Und ich habe dann diese Tasche mitgehabt. Ich klopf mal drauf. Das ist die Tasche von Reinhard Libuda von der WM 1970, die deutsche Delegation bekommen hat. Und da drin ist unter anderem ein Trikot von Wolfgang Weber, das er im Spiel um Platz 3 bei der WM 1970 getragen hat. Ein Trikot von Horst-Dieter Höttges von der Europameisterschaft 72. Und diese Trainingsjacke, die heute hier im Hintergrund hängt, von Gerd Müller von der WM 74. Und es ist einfach für mich eine gewisse Form von Sinnlichkeit, dieses Zeug zu haben und anfassen zu können, zu wissen, das ist ein Stück Sachen, die ich früher nur im Fernsehen gesehen habe und ich habe sie jetzt hier bei mir. Und das habe ich alles auch gezeigt in Leipzig und das hat auch viele Leute auch berührt.
Das ist natürlich legendär. Also ich habe einen Teil von dem Auftritt von dir gesehen. Das ist natürlich auch für jemanden, der deutlich jünger ist noch und das nicht miterleben konnte, ein großer Teil, dass man weiß, das gehört zur deutschen Fußballgeschichte. Aber ich finde den Punkt, den du eben gemacht hast, da gehört auch Breitensport dazu, der Amateurfußball, dort, wo eben jeder irgendwann mal angefangen hat, entweder selber zu spielen oder zumindest zuzugucken. Und dort, wo ja auch die Profis jetzt heutzutage natürlich weiterhin herkommen. Also klar, vielleicht früher jetzt in Nachwuchsleistungszentren gestreckt werden, aber trotzdem mit 6, 7, 8 die erste Berührungspunkte irgendwo auf dem Matschplatz in Wanne-Eickel wahrscheinlich noch machen. Findest du, dass das genug Platz hatte auch an diesem Abend, beziehungsweise dass das genug insgesamt gewürdigt wird? Weil betont wird es ja oft, also es gibt die Sepp Herberger Awards, also man macht ja auch DFB-seitig gewisse Dinge, um das immer wieder in den Fokus zu stellen. Man versucht es zumindest.
Was ich vor allem interessant fand, war, dass es zwischen Breitensport und Superstars immer noch ein paar Stufen dazwischen gibt. Also zum Beispiel die früheren Generationen der Frauennationalmannschaft, die haben auch noch nicht viele solche Anlässe gehabt. Die fanden es toll, da zu sein, sich wiederzutreffen, auch mal auf einer Bühne zu stehen, dann eben wirklich mit den sehr viel bekannteren Männernationalspielern, die Weltmeister geworden sind. Und die wurden halt alle mit einbezogen. Ich habe mich dann irgendwann hinterher beim Bier noch mit Kaspar Memering unterhalten. gehalten. Der war mal beim HSV Europacup-Sieger und der hat auch so 2 oder 3 Länderspiele. Und der gehört halt nicht zur Kaste der Superstars, die du auf der Straße erkennst. Und der fand es total toll, wie bei so einem Klassentreffen dabei zu sein und eben auch mit den ganzen Leuten reden zu können, mit denen er vielleicht früher zusammengespielt hat. Er hat mit Felix Magath in einer Mannschaft gespielt. Der hat nun einen ganz anderen Zugang wahrscheinlich zum Fußball. Und der, für den ist das irgendwie eher langweilig, dass er zu solchen Anlässen muss. Und für viele war es aber toll und was Besonderes.
Es ist ja auch unmöglich, wenn man sieht, wie viele Mitglieder der DFB hat, da alle einzuladen oder alle einzubeziehen, sondern man muss eine Auswahl treffen. Aber es hört sich so an und auch wenn man dich sieht, wie du davon sprichst, dass es doch eine schöne Veranstaltung gewesen ist.
Jetzt wollte ich gerade zu deiner Frage zurückkommen, wie der DFB sich bei mir entwickelt hat. Das fällt mir nämlich jetzt gerade noch ein. Ich habe das alles erzählt, wie ich sozialisiert worden bin. Und dann ist es aber so, dass das, glaube ich, jedem von uns so geht, dass man irgendwann so eine gewisse Distanz plötzlich spürt, dass man irgendwie merkt, das interessiert mich gerade alles nicht so, es berührt mich nicht so. Das ist manchmal privat, weil man dann einen Schulabschluss macht oder erste Freundin hat oder sonst irgendwas. Aber es ist auch so, dass man irgendwann merkt, oh, diese WM packt mich irgendwie nicht, irgendwie kickt das nicht, was da gerade passiert. Und dann habe ich aber lobend erwähnt, und das empfinde ich auch aus tiefstem Herzen, dass ich seit der letzten Euro bei den Männern mit Julian Nagelsmann plötzlich wieder mitgefiebert habe. Und ich habe mich selbst beobachtet, wie ich gemerkt habe, ey, auf einmal brennt's wieder irgendwie und auf einmal macht das wieder Spaß. Und ich habe das zu sehr großen Teilen Julian Nagelsmann zugeschrieben, weil ich auch finde, dass der das einfach sehr, sehr gut macht, seit er im Amt ist. Und dass er wirklich diese ganzen Dinge, die wir in der späten Löw-Ära hatten, dass man sich überlegt hat, warum nimmt er den denn mit und komische Aufstellung, komischer Kader, hast du bei Nagelsmann alles nicht. Also bei Nagelsmann hast du das Gefühl, das ist wieder eine Nationalmannschaft, wo alle zugucken und wo alle auch das Gefühl haben, da wächst was und das ist da ist was zurückgekommen, was man so ein bisschen verloren hatte.
Wir grinsen schon so ein bisschen an, weil ich glaube, das war was ich auf jeden Fall heute nochmal erwähnt hätte, nämlich die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann. Ich begleite die Nationalmannschaft jetzt seit gut 4 Jahren, also rund um diese Flick-Katastrophen-WM starten mit der Vorbereitung und auch der Übergang zu Nagelsmann war beim ersten Lehrgang mit dabei in den USA, wo auch natürlich noch nicht alles rund lief und natürlich dieser katastrophale November 23, den hat Nagelsmann, glaube ich, auch nochmal erwähnt, ne, an diesem Abend zu sagen, was in den Monaten dann passiert ist bis zur Euro. Und ich glaube, ganz viele Fußballfans teilen das, was du sagst. Als Reporter ist es ähnlich, dass man eine andere Begeisterung über das, dass man berichtet, gesprochen wird wieder. Und er hat wirklich was geschaffen, was man fast staatstragend nennen kann im Fußball.
Man weiß gar nicht mal warum. Ich glaube, es ist wirklich seine Persönlichkeit. Ich glaube, es ist ja wirklich eine Art von Ansprache, hat eine Art von Moderation auch den Spielern gegenüber. Und das war ja genau das, was man am Anfang nicht wusste, wo man nicht dachte, ist das nicht eigentlich eher ein Vereinstrainer als ein Bundestrainer und vielleicht macht er das auch jetzt nur ein halbes Jahr oder so. Und durch die Verlängerung jetzt merkst du, nee, der ist da richtig in der Rolle aufgegangen und es ist wirklich eine Win-Win-Situation offenbar für alle.
Almut, wie siehst du das? Es ist ja schon jemand, der natürlich auch sehr, sehr gut beraten ist in seinem Umfeld, also auch die Schritte natürlich plant und genau weiß, dass es für ihn der richtige Schritt ist, dann vielleicht zu verlängern, eben vor der Euro schon bis zur WM, jetzt auch rechtzeitig für den DFB, super Anlass, alles verstanden. Auch in der Branche natürlich gab es dafür Applaus, aber man merkt, und das ist das, was du sagst, finde ich, Arndt, man merkt total, dass er diese Emotionalität selber unterschätzt hat, die diese Nationalmannschaft für ihn auch bedeutet, so gut beraten er auch ist, ist das wirklich ein Thema der Emotionalität, glaube ich, oder?
Also er hat ja selber jetzt nochmal betont, wie viel Spaß ihm das macht, dass er vorher nicht gedacht hat, dass das momentan der schönste Job der Welt für ihn ist. Und da ist, glaube ich, ein gewisses Maß an Authentizität dabei und das hilft ihm. Und er hat ja auch schon sehr viele unpopuläre Entscheidungen getroffen, dass er Spieler zu Hause gelassen hat oder auch Spieler mit dazugenommen haben, wo man sich vorher auch gefragt hat, soll denn das jetzt funktionieren? Und es hat immer funktioniert. Ja. Aber trotz dessen muss man aus der Geschichte des DFB natürlich auch drüber nachdenken, warum verlängert der DFB jetzt wieder vor einem Turnier, was eigentlich erst in 1,5 Jahren ist? Also wir wissen alle, dass der DFB an sich nicht ganz so gut dasteht finanziell, dass der Campus sehr, sehr hohe Kosten hat und so weiter. Und jetzt wurde das wieder gemacht. Und natürlich gab es auch wieder die gleiche Begründung, sowohl von Neuendorf als auch von Nagelsmann. Wir haben jetzt erstmal Ruhe, wir können in Ruhe arbeiten. Aber genauso war es ja bei den Bundestrainern zuvor auch. Also soll man das jetzt einfach so nehmen und schlucken und sagen, na, ist vielleicht eine gute Entscheidung oder ist es da auch angemessen, ein bisschen Kritik zu üben und zu sagen, machen wir jetzt wieder den gleichen Fehler und ist vielleicht diese Aufbruchstimmung nach 2, 3 Jahren wieder verpufft?
Nations League aus, sorry Arndt, also Nations League aus wäre jetzt natürlich kein Worst Case, mal gegen eine italienische Mannschaft, die auch nach wie vor zu den europäischen Spitzenmannschaften gehört, wäre jetzt keine Katastrophe, aber das 2 Monate nach einer Nagelsmann-Verlängerung auf so eine lange Zeit würde natürlich sportlich auch schon was machen wiederum. Ich glaube, es würde nicht die Euphorie zerstreuen komplett, aber könnte natürlich auch wieder eine Auswirkung haben, ne?
Also ich glaube nicht, dass sie den Vertrag abgeschlossen haben, damit Julian Nagelsmann eine gute Altersvorsorge hat, sondern ich glaube schon, die sind einfach sehr von ihm überzeugt und sind sehr davon überzeugt, dass das einfach gut passt. Und ich habe dann immer das Urvertrauen zu sagen, dann werden sie sich irgendwas dabei gedacht haben, alle Beteiligten, dass sie das eben so gemacht haben, obwohl sie wissen, das hat eine gewisse Angriffsfläche. Aber ich glaube schon, dass wahrscheinlich die in einer Situation sind, wo sie merken, wir wollen diesen Prozess einfach länger fortsetzen. Wir wollen auch nicht in anderthalb Jahren neu nachdenken und dann wieder alles abreißen und wieder bei Null anfangen.
Und wir wissen ja auch, dass der Rudi aufhören will 2026 und so.
Vielleicht weiß er dann
schon
mal,
dass es dann schon mal in beruhigten Bahn ist.
Ach so, was ich übrigens noch sagen wollte, ist, weil ihr Leipzig angesprochen habt, ich bin relativ angenehm berührt von der Person Bernd Neuendorf. Weil ich finde, wir haben schon andere Patriarchen gehabt im DFB, die den Laden geschmissen haben, wo du nicht so gutes Gefühl hattest. Und er hat auch eine längere Rede gehalten und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es jemand ist, der mehrheitsfähig ist, also mit dem man was anfangen kann als Typ, der verbindlich ist, der eine Ansprache hat, die gut ist, der auch nicht dieses zu präsidiale und zu abgehobene hat. Also ich habe das Gefühl, da ist ein guter Mann am Ruder.
Das ist doch schon mal eine gute Aussage. Und ich meine auch das mit Nagelsmann, wir werden das nochmal auswerten, wohin das geht. Aber wir wollen ja nicht nur sportpolitisch sprechen, sondern Nein. Wir wollen auch mal ein bisschen über den Sport sprechen. Es stehen jetzt dann genau diese Nations League-Spiele an. Die Nationalmannschaft wird sich wieder zusammenfinden, um die hoffentlich erfolgreich zu gestalten. Und es gab natürlich im letzten Dreivierteljahr eine sehr große Diskussion über das Torwartthema in der Nationalmannschaft. Jetzt, Olli Baumann hat sich verletzt. Was denkst du als Arndt, der von draußen drauf guckt, wen müsste man jetzt vielleicht noch nominieren oder wird der Baumann wieder fit? Soll der Nübel spielen oder ist es vielleicht der liebe Zetterer im Werder-Tor, der jetzt unbedingt eingeladen werden muss?
Ich weiß nicht, ob er unbedingt eingeladen werden muss. Ich würde mich freuen, wenn er mal eine Einladung bekommen könnte, weil ich finde, dass es schon ein besonderer Torwart ist, der fußballerisch so gut ist wie kaum ein anderer in Deutschland, was die Arbeit mit dem Ball am Fuß ist, angeht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin noch nie in meinem Leben in der Situation gewesen, mir Sorgen um deutsche Torhüter zu machen. Also ich glaube schon, dass wir da genügend gute haben, die einspringen werden. Und wir haben ja wirklich auch jetzt gute jüngere Torhüter noch wieder am Start. Also es ist so, dass du, ich gehöre auch übrigens zu denen, die der Meinung sind, dass auch Manuel Neuer noch längst nicht unbedingt in die Mottenkiste gehört, sondern wenn der fit ist und fit bleibt, ist das immer noch einer der besten Torhüter der Welt, bin ich überzeugt. Und dann haben wir halt noch Ter Stegen, der irgendwann wieder gesund ist. Wir haben Trapp, wir haben bei der Generation der Torhüter um die 30 viele gute. Wir haben aber inzwischen auch gute jüngere Torhüter. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt, wenn einer krank ist oder verletzt.
Es ist interessant, aber ne, also man hatte bei Neuer kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube auch, dass man da, wenn er nicht zurückgetreten wäre, auch mit gutem Gewissen ihn auch noch zu einer Nations League in Final Four hätte schicken können. Aber dass es dann plötzlich dieses Thema gab, dass Ter Stegen, dass er die dramatischste Fußball-Nationalmannschaftskarriere, die es wahrscheinlich geben kann, dass er jetzt eigentlich dran wäre und sich dann verletzt. Mal schauen, ob er zurückkommt. Die Verletzung ist ja kompliziert und schwer und wie er dann zurückkommt. Aber dass es dann plötzlich ein Thema gab, wer ist denn eigentlich der Mann dahinter? Und ich bin eigentlich auf deiner Seite und sage, eigentlich gibt es noch genug, aber dann hat sich Herr Leno selber nochmal abseits befördert, indem er gesagt hat, ja, also wenn ich nicht spiele, dann komme ich auch nicht. Ich glaube, Trapp hat sich jetzt auch mittlerweile eher kritisch geäußert in den letzten Monaten, aber ich bin natürlich bei dir, es wird schon jemanden geben, der auch dann Olli Baumann ersetzen kann.
Also wenn ein Nübel in der Gruppenphase im Tor steht, beim nächsten großen Turnier, würde ich nicht denken, ach Gott, das kann ja nichts werden.
Sondern, genau. Ja. Da bin ich total bei dir. Aber jetzt fragen wir mal die Torhüter.
Ja, genau. Was sagt denn die Torhüterin? Sagt man nicht Torhüterin oder Torfrau? Was ist gebräuchlicher?
Puh, sehr gute Frage. Es kommt, glaube ich, tatsächlich auf den Verein oder den Teil Deutschlands an. Ich sag eher Torhüterin, glaube ich, als besser, Torfrau.
Tor-Uschi würde doch passen.
Ja, wir hatten
was sagt denn nun die Tor-Uschi?
Die Tor-Uschi. Das ist auch, mir sehr gut gefallen. Ist auch ein Insider aus einer alten Folge.
Hat ein Schiedsrichterin, ja. Die alle von Almuts Teamkolleginnen in diesem
die
Spiel?
Die hat einfach sich die Namen und die Nummern nicht gemerkt oder wollte das auch nicht. Sie hat immer einfach alle mit Uschi angesprochen in der Bundesliga. Du warst die Tor-Uschi. Ich war dann die Tor-Uschi, ja.
Aber eine Schiedsrichterin war das. Ich finde, das irgendwie macht nochmal einen Unterschied.
Okay. Also,
oder wenn es ein Schiedsrichter sagt.
Beim Schiedsrichter hätte man das vermutlich etwas kritisch hinterfragt.
Ja,
genau.
Ja, das wäre halt wahrscheinlich so, als wenn ein Schiedsrichter zu jedem Digger oder so sagen würde.
Ja, oder Alter, Macker,
irgendein, naja, wie auch immer. Ich sehe es eigentlich auch so, dass ich es gut finde, dass jetzt mal andere Torhüter eine Chance bekommen, weil über Baumann wurde gar nicht so viel gesprochen in den letzten 2-3 Jahren. Nübel war immer ein Name, der im Raum stand. Jetzt haben wir über Zetterer gesprochen. Für mich ist auch einer, der in den letzten Wochen gute Leistung gezeigt hat, ein Zentner, der halt auch gerade ein Teil des Erfolgs in Mainz ist. Würde ich mich auch mal freuen, wenn er eingeladen wird, um einfach mal reinzuschnuppern, um zu sehen, was da passiert. Atubolu hat sich tatsächlich am letzten Spieltag nicht ganz so doll mit Ruhm bekleckert, aber das ist ihm auch mal zugestanden als junger Torhüter. Und ja, also der DFB hat da viele, viele Möglichkeiten. Und es war jetzt einfach nur mal interessant, wenn wir schon über den großen DFB sprechen, was da alles so mit drin hängt. Und ich freue mich sehr auf das Final Four gegen Italien, ob wir es schaffen, diese Nations League auch mal als unseren Wettbewerb zu sehen, weil bis jetzt war es doch eher sang- und klanglos.
Wie geht's euch denn mit der Nations League eigentlich? Am Anfang habe ich die so abgetan und gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich nur, damit man es nicht mehr Freundschaftsspiele nennt, ist es ein Wettbewerb, der keine Rolle spielt und der, aber irgendwie finde ich es doch cooler mittlerweile gegen Italien in der Nations League zu spielen, als jetzt ein Freundschaftsspiel gegen Griechenland zu haben.
Ich finde es mega, also auch gerade bei den Frauen ist das eine Riesenaufwertung, die Nations League, weil du vorher sehr, sehr viele einseitige Duelle hattest und jetzt gibt es mehr Duelle gegen die Top-Mannschaften. Du kannst damit auch mehr die Zuschauer und Zuschauerinnen begeistern und das ist ein Riesenfund. Und als Spielerin willst du auch gegen die besten Nationen spielen. Und du willst ja auch, wenn du zur Nationalmannschaft eingeladen willst, ja, vielleicht dein erstes Spiel, kannst du sagen, es ist schön, wenn wir gegen eine Kategorie 2 Gegner spielen, weil ich dann nicht ganz so nervös sein muss oder ich kann mich dann vielleicht besser zeigen. Aber auf der anderen Seite willst du ja in der Nationalmannschaft spielen, um gegen die Besten der Welt am Start zu sein und um auch in den größten Stadien zu spielen. Und deswegen ist, glaube ich, die Nations League einfach was Tolles. Und wir hatten das ja auch schon einmal in der Podcast-Folge, dass selbst für San Marino, wo man nicht gedacht hatte, dass es eine Aufwertung irgendwie sein kann, weil wenn du gegen Deutschland und Frankreich spielst, ist es was Besonderes, aber jetzt können sie plötzlich ihre ersten Siege feiern und auch ihren ersten Aufstieg, ne, in die nächste höhere Gruppe und das ist dann auch was Besonderes, dass sie nie die Gelegenheit dazu gehabt hätten, weil für ein großes Turnier sich zu qualifizieren, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, das ist eher utopisch, aber jetzt können sie so einen Erfolg feiern und von daher ist die Nations League eine sehr, sehr gute Einführung gewesen.
Weißt du eigentlich inzwischen, ob du deine Karriere beendet hast, Almut?
Wir haben uns vor kurzem
in Hamburg getroffen und da hast du auf diese Frage lange überlegt.
Ich frage schon wochenlang, aber ich erwarte gar keine Antwort mehr.
Nur, dass ja das Transferfenster nicht abgeschlossen ist. Es gibt ja auch noch Ligen, in denen das Transferfenster ein bisschen länger läuft. Die Vereinssuche gestaltet sich als nicht so einfach. Also
Audio-Kommentar, Almut errötet. Tatsächlich.
Dezent.
Ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Also in den USA könnte ich sofort weiterspielen. Da habe ich schon mehrere Vereine, die angefragt haben. Aber das ist mir einfach ein bisschen zu weit weg. Ja, und in Europa gelte ich halt leider als alt und 3 Kinder und dann auch noch als Charakterkopf. Der Fußball sucht immer diese Phrasen, wir brauchen mehr Charakterspieler, die dann die Mannschaft lenken und so weiter. Aber wenn dann vielleicht jemand zur Verfügung steht, dann hat man eventuell doch Angst, dass Internas mal kritisch hinterfragt werden oder ähnliches. Von daher, es bleibt noch spannend.
Okay.
Nations League haben wir, glaube ich, genau. Wollte ich nur euch eigentlich recht geben, dass ich sage, dass auch für Julian Nagelsmann, der es ja immer wieder betont, der sagt, das ist, guckt ihr die Spanier an, die gewinnen die Nations League, machen sich damit quasi warm für den ganz großen Wurf. Und das war der deutsche Plan, glaube ich, über Italien, den Angstgegner, glaube ich, immer noch. Also, aber gut.
Ich fand das übrigens früher mal spannend, als es, gab es ja früher öfter mal Diskussionen so von Uli Hoeneß angeschoben und so, dass er anregen wollte, dass Deutschland in den Qualifikationen für WM oder EM nicht mehr gegen die ganz Kleinen spielen muss, dass sie eine Vorqualifikation spielen müssen. Und das fand ich ehrlich gesagt als Gedanke mal doof, weil ich immer dachte, die möchten auch gerne mal die möchten nicht immer nur untereinander spielen, sondern die möchten auch mal ein Pflichtspiel gegen Deutschland haben oder gegen Frankreich oder gegen Italien. Und vielleicht ist die Nations League jetzt ein ganz guter Kompromiss, dass du wirklich beides hast. Du hast also die Länder wie Gibraltar und so weiter, die auch mal einen Sieg feiern können. Und du hast auch weiterhin dann trotzdem noch Pflichtspiele, wenn es um große Turniere geht, wo sie gegen große ran müssen. Das finde ich einfach, ich finde, das muss auch bleiben. Also es darf nicht so sein, dass die immer nur auf ihrem Level spielen und dann.
Das ist ja für die auch was Besonderes. Also die spielen dann teilweise gegen ihre Idole. Also selbst Leute aus anderen Ländern verfolgen ja vielleicht die deutsche Liga, die englische Liga, die italienische Liga oder ähnliches. Und wenn die dann gegen diese Spieler und Spielerinnen spielen, ist das was ganz Großes. Also wer hätte von uns nicht früher, wenn wir in der Kreisliga gespielt haben, plötzlich gegen den Bundesliga-Star spielen wollen? Das ist etwas Einmaliges und das soll auch so erhalten bleiben. Und vielleicht schafft man dann ja auch mal einen Hot-Take, wenn man gegen eine große Nation spielt.
Genau, wir machen einen kleinen Cut, Arndt. Wir machen natürlich noch eine weitere Folge. Das heißt, wir unterbrechen jetzt nur kurz, um einmal kurz auf unsere Hot-Takes zu gucken. Und wir freuen uns, dass du jetzt in der ersten Folge für mich dann gleich auch einen Hot-Take für den kommenden Spieltag setzt. Ich sag nochmal kurz, vergangenen Spieltag habe ich gesagt, dass es 2 Hattricks geben wird. Das hat leider nicht geklappt.
Nee, war nicht so torreich. Es sind ganz, ganz viele Mannschaften, die überhaupt nur 2 Tore geschossen haben, damit sie dir da gar nicht die Möglichkeit geben, ne?
Und du hast gesagt, dass Dominik Kohr endlich mal einen Platzverweis bekommt.
Ja, hat nicht geklappt. Er hat nur eine gelbe Karte provoziert.
Nicht mal eine gelbe Karte bekommen. Das ist ein Skandal. Und dann gucken wir auf den kommenden Spieltag und ich freue mich, dass Arndt endlich mal den nächsten Punkt für mich einfahren wird, indem er seinen Hot-Take für den kommenden Spieltag
setzt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich sage einfach mal, Holstein Kiel gewinnt bei den Bayern durch ein Fallrückzieher-Tor von Patrick Erras.
Oha, also so, das ist
der beste Hot-Take aller Zeiten.
Das Ding hat dann auch einen Wert von 3 Punkten, glaube ich, wenn das passiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Riesen-Hot-Take. Ich sage, dass der VfL Bochum zu Hause gegen Freiburg gewinnt.
Okay, ja.
Mit 2 Toren Unterschied.
Okay. Oh, okay.
Ja, okay, jetzt. Arndt war jetzt auch schon im Style.
Ja.
Mit 2 Toren Unterschied.
Okay. Dann unterbrechen wir an der Stelle, sagen schon mal danke Arndt für Teil 1 und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ach, wir tun jetzt gar nicht so, als wenn ihr wieder nach Hause fahrt und nochmal kommt, sondern wir sagen gleich, dass wir...
Wir sagen gleich,
dass wir hier bleiben und ihr alle jetzt eine Woche warten müsst, bevor ihr wisst, wie es weitergeht. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört und habt viel Spaß beim Checken, ob die Hot Takes funktionieren.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.